Ja, das ist heute die erste Veranstaltung zu unserer Fasten- und Gebetswoche. Ich möchte euch auch alle herzlich willkommen heißen. Und wir hatten letztes Jahr die Jahreslosung: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben gespürt, wir sind alle gemeinsam auf einem gemeinsamen Weg an unterschiedlicher Stelle. Aber der Weg führt uns alle in die gleiche Richtung. Und Gott hat uns dieses Jahr eine neue Jahreslosung gegeben: Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Da heißt es, was bedeutet das, Gott nahe zu sein? Wenn ich hier mal in die Runde fragen würde, ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier sind, vielleicht 60, 70, aber wir hätten 70 verschiedene Aussagen. Weil Gott nahe zu sein bedeutet für jeden etwas anderes, obwohl wir die Gemeinschaft unseres Herrn immer wieder brauchen, immer wieder haben müssen und eigentlich das Beste ist, dass wir in jeder Sekunde diese Gemeinschaft haben, so bedeutet das trotzdem für jeden etwas Unterschiedliches, weil jeder einen unterschiedlichen Zugang hat. Aber worauf es letztendlich hinausläuft, ist, dass Gott uns, dich und mich geschaffen hat, weil er ein Gegenüber haben wollte. Er hat Gemeinschaft gesetzt. Er hat Beziehung gesetzt. Wir können das nachlesen im 1. Mose. Wir können das in der Bibel nachforschen. Wenn Gott etwas zu den Menschen, zu dir oder zu mir sagt, dann geht es immer darum, dass es um Beziehung geht. Da gibt es unterschiedliche Beziehungen. Und wenn ihr das dann auf den Bildern seht, dann kann das so aussehen. Oder es sieht so aus. Und leider gibt es auch andere Beziehungen, die dann eventuell so aussehen. Aber Beziehung ist Beziehung. Ja, egal wie das gestaltet wird. Natürlich hat Gott ein bestimmtes Bild davon, wie Beziehung aussehen soll. Und die Bilder sprechen ein Stück weit für sich. Welches du anstreben möchtest, darfst du dich gerne selber entscheiden. Wenn wir auf Beziehung schauen, dann bedeutet das, was bedeutet Beziehung? Mit wem habe ich Beziehung? Was ist Beziehung? Dann bedeutet Beziehung zwischen dir und Gott in erster Linie. Auch wenn du keine Beziehung glaubst, zu Gott zu haben, so hat Gott doch eine Beziehung zu dir. Und er ist immer auf der Suche, dir deutlich zu machen, dass er lebt, dass er da ist, dass er möchte, dass du dein Leben ihm anvertraust, dass du mit ihm durchs Leben gehst, dass du ihm ähnlicher wirst, dass er dir hilft, dass dein Weg die richtige Richtung hat und das richtige Ziel erreicht. Auch wenn du das selber für dich nicht sagen kannst, Gott hört nicht auf, bis du deinen letzten Atemzug hier auf dieser Erde getan hast, dir nachzugehen und dir versuchen deutlich zu machen durch seine Liebe, dass er will, dass er mit dir Gemeinschaft haben will, dass er Beziehung zu dir hat und dass er Gemeinschaft mit dir haben will. Und wenn du in der Lage bist, dein Herz zu öffnen und ja zu sagen, ja, ich will Beziehung zu dir haben, dann wird Gott dir zeigen, wie das in deinem Leben aussieht und welchen Zugang du dazu hast. Eine andere Beziehung, die auch nicht ganz unwesentlich ist, denn, wie wir alle wissen, hat jeder von uns nur ein Leben. Beziehung zwischen dir und dir. Und da kommt etwas zutage, dass so wie du dich selbst angenommen hast, so hast du auch Gott angenommen. So wie du mit dir selbst klarkommst, so kommst du auch mit deinem Umfeld klar, mit den anderen Personen. Das ist eine Gleichung, die auf beiden Seiten den gleichen Term stehen hat, um das mal mit den Mathematikern zu sagen. Es gibt darin kaum ein Ungleichgewicht, außer dass die Seite von Gott immer die stärkere ist. Und er immer sagt, ich mache das, dass die Gleichung immer wieder ausgeglichen wird, dass auf deiner Seite genauso viel ist wie auf meiner Seite. Und deswegen ist er immer wieder auch hinterher, dass diese Gleichung ausgeglichen wird. Dann gibt es die Beziehung zwischen dir und anderen Personen. Bleibt nicht aus. Keiner von uns ist Eremit. Keiner von uns ist Einsiedler und hat die Einsamkeit gesucht und meidet zu 100% die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist nicht möglich. Und selbst wenn das so wäre, hast du immer noch eine Nichtbeziehung zu den anderen Personen, also immer noch eine Beziehung. Und das gliedert sich dann auf in Ehe und Familie, in Gemeinde und nicht gemeindlich. Es ist eine grobe Einteilung. Man kann das also sehr schön, wenn man Soziologie betreibt, in ganz einfache Unterscheidungen machen. Man kann ganz einfache Unterscheidungen machen. Aber ich will das mal in diesem groben Raster lassen. Denn wenn wir da tiefer einsteigen, das wird uns nicht unbedingt weiterführen, glaube ich jedenfalls. Und dann haben wir noch Beziehungen zu unserer Umwelt und Sachen. Teilweise ist es so, dass die Beziehungen, die wir zu Menschen haben, auch deutlich werden darin, wie wir mit Dingen umgehen. Welche Beziehungen wir dazu haben, hat Gott dir wirklich alles das anvertraut, was du hast, und wie gehst du damit um? Also das hat auch was mit Beziehungen zu tun. Ja, ob ich Essen wegschmeiße beispielsweise. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, weil irgendwas schlecht geworden ist. Aber ist es eigentlich so normal, dass wenn die Teller nicht ganz leer sind, dass man das Essen dann wegschmeißt? Ich will das nicht anprangern, wir machen das auch. Manchmal geht es halt nicht anders. Aber es ist einfach ein Ist-Zustand, wo wir einfach merken, Gott hat uns in ein bestimmtes Level der Beziehung geführt und wir stehen da jetzt mit unserem Leben und wir kommen mit diesem Leben nur so klar, wie wir jetzt damit klarkommen. Aber wie in einem Computerspiel, um das mal ein bisschen runterzubrechen, Gott sagt uns Next Level. Gott möchte nicht, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind, sondern er möchte diese Beziehung, und daran arbeitet er, während unseres gesamten Lebens diese Beziehung zu vertiefen, in all diesen Bereichen. Und wenn wir das jetzt also nochmal weiter runterbrechen, dann gibt es sogar noch alles eingebettet, ich wollte jetzt nicht alles mit Pfeilen zupflastern, denn es gibt interaktive Sachen zwischen allen. Man könnte jetzt also zwischen allen Positionen nochmal Pfeile setzen, weil es nichts ohne geht. Wir haben mal ein Seminar gehabt über die Herkunftsfamilie und da wurde uns ein Beispiel genannt von einem Mobile. Wenn du das hier hast und an einer Ecke wird gezogen, bewegt sich das ganze Mobile. Und ähnlich ist das hier in den Beziehungen. Wenn sich bei dir was verändert, ändert sich die Beziehung zu anderen Personen und zu Gott und zur Ehe, Familie, nicht gemeintlich Umwelt und Sachen. Egal, wo du was veränderst, es verändert immer insgesamt das Bild deiner Beziehung. Weil nichts ist voneinander losgelöst, sondern es ist immer interaktiv zusammenhängend. Könnt ihr das mit mir unterschreiben? Wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Wir haben alle einen unterschiedlichen Standpunkt. Jeder ist an seinem Standpunkt an der richtigen Stelle. Was passiert, wenn jeder den anderen überzeugen muss, dass sein Standpunkt der einzig richtige ist, den es gilt einzunehmen? Ich glaube nämlich, dass derjenige, der, mal gucken, wo hier der, da ist er, dass der hier überhaupt nicht weiß, was da ist. Der kann das gar nicht sehen. Und das scheint ziemlich schwer zu sein, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass die große Möglichkeit haben zu kommunizieren, dass das also von vorne durchgegeben wird, von dem hier bis nach da hinten. Irgendwann kommt das vielleicht hier an. Aber wenn jetzt einer loslässt, dann marschiert die ganze Bagage den Berg runter, sowohl zur einen als auch zur anderen Seite. So ist es im Gleichgewicht, das ist ziemlich steil. Und wenn du das Seil loslässt, dann fällst du entweder hier runter. Der Einzige, der vielleicht stehen bleiben kann, ist der hier, sind die hier oben, weil da ist es noch nicht so steil, aber der hier, der würde eventuell sogar runterfallen, wenn er loslässt. Und die hier würden mit dem Stein abmarschieren nach unten. Also es geht nicht darum, zu sagen, dein Standpunkt ist der schlechtere oder bessere, sondern du hast einen Standpunkt. Und das gilt es auch zu manifestieren und den auch einzunehmen und auch zu sagen, ja, den habe ich. Und ich habe auch einen Standpunkt und den habe ich. Und Gott hat mich hierher geführt, so wie er dich hierher geführt hat, dass du deinen Standpunkt jetzt hast, so wie er ist. Das ist der Ist-Zustand. Und wie gesagt, Gott möchte dich nicht da stehen lassen, sondern weil er Beziehung liebt und Gemeinschaft, geht es darum, ihm vor allen Dingen mit dir ein nächstes Level zu erreichen. Das, was ich hier vorbereitet habe, damit ihr nicht denkt, ich habe hier Soziologie studiert oder sonst irgendwas gemacht, sondern ich habe im Internet einfach gegoogelt und habe einen sehr aufschlussreichen Bericht gefunden von einem Jochen Bauer, der Professor und Doktor an der Universitätsklinik in Freiburg ist und der sich mit etwas auseinandergesetzt hat, was man Beziehungskompetenz nennt. Wir kennen soziale Kompetenz und was für Kompetenzen auch immer, aber es gibt eine Beziehungskompetenz. Das, was ich euch sagen kann, niemand ist bei Null, außer vielleicht der, der also gegen Gott ist. Also der Teufel hat eine Beziehungskompetenz von Null. Und Gott ist der Einzige, der eine Beziehungskompetenz von 100 hat. Keiner von uns, weder du noch ich, haben eine Kompetenz von 0 oder 100, wenn es um Beziehung geht. Und wir werden in Sünde geboren und Gottes Anliegen ist es, uns von dieser Linie, die vielleicht irgendwo bei 10, 20, 30, 40, wo auch immer anfängt, aber weiter hochzusetzen auf 50, 60, 70, 80 und wir werden hier die 100 nicht erreichen. Aber trotzdem sind wir mit Gott unterwegs, er möchte unsere Beziehungskompetenz verstärken. Und dabei geht es nicht darum, was dein Nachbar für eine Beziehungskompetenz hat, sondern es geht darum, was du für eine Beziehungskompetenz hast. Unsere Fähigkeit, unsere vielfältigen Beziehungen aktiv mitzugestalten und Konflikte konstruktiv zu lösen, ist mit dem Wort Beziehungskompetenz bezeichnet. Beziehungskompetenz umfasst dabei nicht nur unsere Methoden zur Konfliktlösung, sondern auch unsere Fähigkeit zu sinnvoller Kommunikation in Alltagssituationen, welche die Beziehungen im Wesentlichen bestimmen. Wir kommen in unserem Leben, egal wo wir uns bewegen, ob in der Familie, in der Gemeinde oder außergemeindlich, um Beziehungen nicht herum. Und wir werden immer wieder auf Konflikte treffen und es ist die Frage, wie wir mit diesen Konflikten umgehen. Und Gott hat uns das vorgemacht in Jesus Christus, wie er mit Konflikten umgegangen ist. Wir können das nachlesen, ich will das nicht im Einzelnen noch aufdröseln, aber er ist unterschiedlich mit den Menschen umgegangen. Mit den Pharisäern knallhart und mit Leuten wie Zachäus oder der Frau am Jakobsbrunnen ganz anders. Zum einen hat er die Leute konfrontiert und zum anderen hat er die Leute angenommen, wie sie sind. Das hat er sogar mit den Pharisäern gemacht. Er hat sie nämlich da abgeholt, wo sie gestanden sind und ist ihnen begegnet, wie ihnen begegnet werden musste. Aber nicht jeder von uns, und glücklicherweise ist das so, kaum einer hat irgendwie, wir haben immer mal wieder pharisäische Züge an uns, aber wir sind keine Pharisäer. Genauso haben wir andere Züge an uns, wo wir einfach Empathie entwickelt haben und Einfühlungsvermögen haben. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn du nichts sagst und nichts tust, kommunizierst du. Und die Art, wie dies geschieht, ist in den alltäglichen Beziehungen oft schon vorprogrammiert oder durch Common Sense, der sogenannte gesunde Menschenverstand, Rollenstrukturen und anderen Beziehungsmechanismen eingefahren. Das ist erstmal eine Erkenntnis, die wir uns vielleicht mal zu Gemüte führen dürfen. Denn da, wo wir sind, da haben wir uns ein Stück weit mit eingerichtet. Wir haben einen Mechanismus gefunden, Konflikte zu bewältigen. Ob das immer gut ist, ist eine andere Frage. Aber du hast für dich einen Mechanismus gefunden, wie du mit deiner Umwelt kommunizierst, wie du mit Konflikten umgehst und wie du das gestaltest. Und wenn wir uns das nicht von Zeit zu Zeit mal bewusst machen, sind das eingefahrene Strukturen. Das heißt, Rolf Fader hat mal hier eine Predigt über das Gehirn gehalten. Input und dann hast du eine Datenautobahn gebaut in deinem Gehirn und du findest immer die gleiche Ausfahrt. Wenn dir irgendwas gesagt wird, hast du schon hier vorprogrammiert, wie die Antwort lautet, in vielen Fällen. Mechanismen sind da. Ja, wir haben Automatismen entwickelt in unserem Leben und das auch in Beziehungen. Wir interpretieren den anderen so, wie unser Filter ist. Und deswegen ist es manchmal hilfreich und wichtig, nachzufragen, wie hast du das gemeint? Wie verstehst du das? Ich habe das so und so verstanden. Ist das das, was du mir sagen wolltest? Die Fähigkeit, an diesen Stellen aus den gewohnten Rollenstrukturen auszubrechen, falls nötig, oder diese zumindest erst einmal erkennen zu können, fällt in den Bereich der Beziehungskompetenz. Es gilt, immer wieder sich dem zu stellen und wenn wir auf ein nächstes Level wollen, und Gott will mit uns auf ein nächstes Level, was Beziehungen angeht, dann bedeutet das auch, dass es Veränderung geben muss. Weil auf dem, was wir jetzt sind, und wenn wir so sind, wie wir sind, und alles interpretieren, so wie wir sind, dann bleiben wir stehen. Und das ist Stillstand, das ist statisch, das ist vielleicht sogar mehr Rückschritt, als dass es nur Statik ist. Und Gott will mit uns vorwärts gehen, und das bedeutet, dass er mit uns Veränderung machen will. Und wenn wir eingefahrene Strukturen haben, ich kann das mal so vergleichen mit einem Trecker, der auf einem Feldweg fährt. Wenn der immer wieder den gleichen Weg gefahren ist, dann kennt ihr das, dann sind da so Furchen drin. Der Bauer braucht gar nicht mehr lenken, der lässt den Trecker einfach laufen, weil wie auf Schienen fährt dieser Trecker diesen Weg. Wenn er aber dann da raus will, dann kostet das natürlich unheimlich Kraftanstrengung, bei den neueren Treckern vielleicht nicht mehr, weil die eine gute Servolenkung haben. Aber letztendlich ist es so, wenn du so einen alten Trecker hast, der noch keine Servolenkung hast und du willst aus so einer Spur raus, erinnere dich an den Winter, wenn hier Spurrillen sind und du willst aus dieser Spurrille raus. Das ist nicht so einfach, Leute. Am besten ist, man geht nochmal zurück und guckt, wo hat sich denn da eigentlich eine Spur eingefahren und fängt von da an nochmal neu zu lenken. Wenn man aus dieser Struktur heraus will. Es gibt eine Vielzahl von Seminaren, um Beziehungskompetenz zu lernen. Man lernt dort die nötigen Grundlagen der Kommunikations- und Beziehungstheorien. Konfliktsituationen müssen nicht länger eine Belastung für die Beziehung darstellen, sondern können im Gegenteil als förderlich für die Beziehung erkannt werden. Also wenn du mir doof kommst, dann hilft mir das auf Deutsch. Wenn ich dir doof komme, dann hilft dir das. Das sagt dieser Vers hier aus. Diese Zeilen. Man lernt dort die nötigen Grundlagen der Kommunikations- und Beziehungstheorien. Konfliktsituationen müssen nicht länger eine Belastung für die Beziehung darstellen, sondern können im Gegenteil als förderlich für die Beziehung erkannt werden und diese weiterentwickeln. Das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Er möchte das weiterentwickeln. Dass wir auf eine adäquate Art und Weise miteinander umgehen. Wir haben ja dieses hehre Ziel, dass wir in der Gemeinde einander sagen können, was wir alles falsch machen. Ich sag mal, das ist das Ziel. Und Gott geht mit uns auf der Beziehungs- und Kompetenzebene los, damit wir dieses Ziel erreichen. Ich sage das ein bisschen überspitzt, aber letztendlich ist es nicht anders gemeint. Für Beruf, Partnerschaft, Familie und Freizeit ist die Entwicklung und Ausbildung einer guten Beziehungskompetenz unerlässlich. Das ist das, was die Welt kennt. Gott nennt das Heiligung. Wir sind im besten Seminar, um Beziehungskompetenz zu lernen, nämlich in der Gemeinde. Hier hat Gott dich und mich hingestellt, um Beziehungskompetenz in jeder Form und Richtung zu lernen. Somit erschließt sich hier ein Hauptgrund für die Existenz von Gemeinde, und warum du hier bist und nicht woanders. Es ist eine Entscheidung, sich auf diesen Prozess einzulassen. Das geht nicht automatisch. Und es ist immer wieder eine Erneuerung erforderlich, dass ich mich auf diesen Prozess einlasse. Warum bin ich in der Gemeinde? Das wiederum schließt den Besuch von weiterführenden Seminaren nicht aus und kann sehr hilfreich sein. Primär aber bleibt die Gemeinde als Seminarort erster Klassenraum zum Erweitern deiner Grenzen in Bezug auf Beziehungskompetenz. Ey, das ist doch eine Riesenchance. Wenn wir das als Herausforderung und Chance begreifen, dann werden wir uns verändern lassen können, miteinander. Und wir werden dieses Ziel, dass wir irgendwann mal dahin kommen, einander einfach so sagen zu können, was wir so falsch machen, erreichen. Und das ist doch ein gutes Ziel, weil wir einander anreizen sollen zu guten Werken. Aber wir können das nicht einfach so machen, wir entscheiden uns jetzt mal, das alles so hinzunehmen, wie uns das gesagt wird. Ey, mein Herz gibt das nicht her. Mein Herz gibt das nicht her. Noch nicht. Weil ich noch so viel Veränderung brauche, damit ich das nicht gleich alles als Verletzung auffasse, was mir da entgegengebracht wird. Im Moment ist es so, dass bestimmte Dinge, die mein Herz erreichen, mich verletzen. Und das ist auch gut so, dass ich das spüre. Aber Gott will diese Verletzung auch heilen. Er lässt das ja nicht kaputt, sondern er will ja Veränderung schenken. Und deswegen heilt er auch das, was an Verletzungen da ist. Aber viel besser wäre es doch, in der Beziehungskompetenz dahin zu wachsen, dass wir gar nicht erst so weit kommen, sondern erst mal fragen, wie meinst du das? Was hast du gesagt? Was denkst du darüber? Ich habe das so und so empfunden, dass wir in eine Entspannung reinkommen, in dem, was eventuell falsch läuft. Oder wo wir glauben, dass es falsch läuft. Also Gemeinde ist ein guter Ort, um zu lernen, wie das Miteinander geht. Beziehungskompetenz. Was bedeutet das eigentlich im Genaueren? Also als erstes erstmal sehen und gesehen werden. Wenn du hier in die Gemeinde kommst und dich registriert keiner. So nach dem Motto, kommt der Patient zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich glaube, alle ignorieren mich. Der Nächste bitte. Und da kommt dieser Jochen Bauer, der also geforscht hat auf diesem Gebiet. Und wir haben tatsächlich in unserem Gehirn einen Mechanismus, einen Teil, der uns das verrät, ob wir gesehen werden oder nicht. Der uns verrät, ob wir sehen oder nicht. Und zwar mit Hilfe des optischen Aufbereitungs- und Interpretationssystems STS, Sulcus Temporalis Superior, nimmt der Mensch ständig intuitiv wahr, in welcher Weise er als Person von dem ihn umgebenden Menschen wahrgenommen wird. Das heißt, die haben ein Areal im Gehirn, das wir registrieren, ob wir registriert werden oder nicht. Das machen wir unbewusst. Das ist uns gegeben. Kleinste Signale geben dem Menschen Aufschluss darüber, ob ihm ein Ansehen gewährt wird oder nicht. Die Sprache hat für diesen Sachverhalt viele Ausdrücke. Er hat sein Ansehen verloren, sie steht in hohem Ansehen, man würdigt ihn keines Blickes. Sie hat mir einen wohlwollenden, verzeihenden, vernichtenden, strafenden, anerkennenden Blick zugeworfen. Und wir kennen auch diesen Begriff, wenn Blicke töten könnten. Und so weiter. Nichtbeachtung bzw. Beschämung ist ein Beziehungs- und Motivationskiller ersten Ranges und Ausgangspunkt für aggressive Impulse. Du fragst dich manchmal, wo deine Wut herkommt. Wohingegen man inzwischen weiß, dass schon ein positiver Blickkontakt die Motivationssysteme aktiviert. Sie hat mir ein Lächeln geschenkt. Und wenn wir hier, wir haben im Moment einige Babys hier, und das finde ich auch echt genial. Das Lächeln des Babys erfreut jeden, fast jeden, ausnahmslos jeden Erwachsenen. Wisst ihr warum? Weil dein Motivationszentrum im Gehirn dadurch angesprochen wird. Und das ist sowas wie eine Belohnung. Das ist unbewusst. Aber Gott hat das so eingerichtet, dass wir ein Motivationszentrum haben. Das, was dabei ist, ist, der Dopaminspiegel steigt messbar an. Dopamin ist das von Gott geschenkte Glückshormon, das jeder von uns hat. Also Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Also wenn du Glückshormone ausgeschüttet haben möchtest, dann sei Gott nahe. Dopamin ist das von Gott geschenkte Glückshormon, das jeder von uns hat. Es gilt, die Mechanismen mit seiner Kraft zu erkennen und zu begreifen, wie das Glückshormon ausgeschüttet wird. Es ist Gottes Plan für dein Leben, dass du glücklich bist. Dabei gibt es eine Gefahr. Wir kommen ja nun nicht alle gerade mal so aus dem Himmel herausgepurzelt, sondern wir werden in Sünde geboren. Folgendes gilt es dabei aber zu berücksichtigen. Unsere Selbstwahrnehmung, also so wie ich mich erkenne, wie ich mich sehe, ist okay, wie du das im Moment tust, ist seit dem Sündenfall aber getrübt. Darum brauchen wir den Heiligen Geist, um ein klareres, wahrheitsgemäßeres Bild von uns selbst und unserer Umgebung zu erkennen. Woher kommt das? Aus Jeremia 9, Vers 10, Jeremia 9, Vers 9 und 10. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gott will uns ein neues Herz geben. Er will das Steinerne rausnehmen und ein Fleischernes geben. Aber erkenne, dass dein Herz unheilbar krank ist, hier auf der Erde. Ich habe das nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich, der Herr, durchschaue es. Ich kenne jeden Menschen ganz genau. Der Einzige, der also das Herz erforschen kann, ist Gott. Und wenn ich also wirklich meinen Standpunkt überprüfen will, dann bedeutet das, dass ich in Beziehung mit ihm sein muss. Dass ich ihm nahe sein muss, dass er auch das Recht hat, in mein Leben hineinzusprechen und mir zu zeigen, wo mein Herz krank ist, an welcher Stelle er Heilung schenken möchte. Schritt für Schritt, dass ich weiter in meiner Beziehungskompetenz, um in diesem Begriff zu bleiben, wachsen kann. Das nächste, worum es geht, ist gemeinsame Aufmerksamkeit. sich dem zuzuwenden, wofür sich eine andere Person interessiert. Also es ist immer klasse, so bei uns zu Hause, ich bin Fußballfan. Ich sitze immer alleine vor dem Fernseher. Wenn ich denn mal gucke, ist auch schwierig, wenn du keinen Bock hast auf Sport oder auf Fußball. Also ich kenne das auch auf der anderen Seite, dass ich mich auch nicht für alles interessiere, was so meine Frau interessiert. Das bedeutet manchmal so ein kleines, größeres Konfliktpotenzial. Aber gemeinsame Aufmerksamkeit, Beziehungskompetenz bedeutet vielleicht dann einfach auch nur Unterstützung zu geben. Und nicht zu sagen, das ist blöd, was du machst. Also sich dem zuzuwenden, wofür sich eine andere Person interessiert, ist die einfachste Form der Anteilnahme und hat ein erhebliches Potenzial, positive Beziehungen herzustellen. Solange die Person das Gefühl hat, dass sie sich ausschließlich für das interessieren muss, was du vorgibst bzw. willst, ergibt sich daraus nicht das Gefühl einer gemeinsamen Aufmerksamkeit. Zeigst du gar kein Interesse an dem, was dein Gegenüber bewegt, wird dies als Geringschätzung erlebt. Auch wenn nicht konzentriert zugehört wird, wenn sich dein Gegenüber dir mitteilen will, wirkt das dämpfend auf die Motivation, sich weiter für die Beziehung, insbesondere in der Ehe, zu engagieren. Dein Gegenüber zieht sich emotional und oft mit einem beschädigten Selbstwertgefühl zurück. Tja, was interessiert dich? Was interessiert mich? Oh, haben wir gemeinsame Aktionen? Also, da drüben steht noch ein Bau. Tobi hat das ja vorhin gesagt. Da kann man auch schon mal drin sehen. Wir haben hier also schon ein gutes Level an Beziehungskompetenz in der Gemeinde erreicht, kann ich euch sagen. Weil wenn Leute hier reinkommen, die hier noch nie drin waren, das Härteste oder das Bewegendste, was ich bis jetzt erlebt habe, dass eine Frau, die so ungefähr in dem Alter von uns ist, ein bisschen jünger gewesen ist, die stand da vorne im Eingang bei einer Veranstaltung und fing an zu weinen. Die war noch gar nicht hier drin, die kennt die Leute hier gar nicht. Die ist nur reingekommen, stand dort und fing an zu weinen und sagte, das, was ihr hier habt, das suche ich mein ganzes Leben. Das heißt, wir sind schon auf einem guten Weg. Das ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen müssen. Aber trotzdem bedeutet das ja, dass wir auf ein Next Level gehen können. Das nächste, was da mit reinspielt, ist emotionale Resonanz. Das ist mehr als Empathie. Gemeint ist die Fähigkeit, sich zu einem gewissen Grad auf die Stimmung eines anderen einzuschwingen oder andere mit der eigenen Stimmung anzustecken. Wem diese Fähigkeit nicht von Natur aus geschenkt ist, kann durch etwas innere Achtsamkeit zumindest verhindern, dass durch Nichtbeachtung dieses Elements in Beziehungen Schaden entsteht. Eine Person, die gerade vom Tod ihres geliebten Haustieres berichtet, bekommt unvermittelt einfach mit einem trockenen Ton gesagt, wir müssen alle irgendwann mal sterben. Das ist ein Beispiel für fehlende emotionale Resonanz. Wenn eine Person dir gegenüber beispielsweise von seinen Ängsten erzählt, solltest du die Person nicht freundlich lächelnd anstrahlen. Weil strahlendes Lächeln nicht dem zum Gefühl der Angst passt. Wird die Person das Lächeln so deuten, dass du für ihr Gefühl kein Verständnis hast. Und das, was immer wieder passiert ist, du hast mich verletzt, nein. Das habe ich nicht, weil ich habe dir die Wahrheit in Liebe gesagt. Das ist also, grob fahrlässiger kann man das also nicht einfach abbügeln. Denn wenn der andere sich verletzt fühlt, dann ist der verletzt. Dann ist diese Person verletzt. Egal in welcher Motivation du was gesagt hast, egal wie viel Liebe du meinst aufgebracht zu haben, du hast jedenfalls den anderen verletzt. Dann sagst du, tut mir leid. Du musst ja nichts von deinem Inhalt vielleicht zurücknehmen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, kannst du mir vergeben. Aber dieses Abblocken, nein, ich habe richtig gehandelt, du kannst gar nicht verletzt sein. Das ist also emotionale Resonanz gegen Null. Der andere fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen und dann kann sich auch nie eine Beziehung und auch kein Gespräch entwickeln. Ständige Kritik ohne positive Signale bedingen eine Abwärtsspirale in Beziehungen. Mitfühlende Betroffenheit, die sich in einer stimmigen Mimik, Handeln und Gestik zum Ausdruck bringt, ohne allerdings ganz im Mitleid aufzugehen, wäre hier ein Zeichen gelungener emotionaler Resonanz. Wer eine traurige Geschichte lachend erzählt, verliert bei den Zuhörern Sympathie, wie entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Eine besondere Form sozialer Resonanz ist das gemeinsame Lachen. Lachen regt die Dopaminausschüttung an. Die Dopaminachse erhält von den Emotionszentren des Gehirns Informationen darüber, ob in der Außenwelt Objekte vorhanden sind, für die es sich lohnt, aktiv zu werden. Und da kommen wir als Christen wieder ins Spiel mit dem, was die Bibel sagt, jeder, der hier sitzt, ist es wert. Weil Gott dich es für wert erachtet hat, dass du lebst, dass du hier bist und nicht woanders. Alles, was zwischenmenschliche Resonanz und soziale Verbundenheit erzeugt, scheint für die Bildung dieses Glücksbotenstoffes gut zu sein. Selbst das gemeinsame Singen, aber eben auch gemeinsames Lachen stimuliert die Oxytocin-Produktion. Menschen, mit denen wir gute Erfahrungen machen, aktivieren unsere Motivationssysteme. Einer, der mich immer nur kritisiert, irgendwo ist dann bei mir eine Grenze erreicht, da sage ich, Schluss, will ich nicht. Das ist nicht das, wofür ich geboren wurde. Ich bin kein Fußabtreter oder sonst irgendwas. Das kann jeder von sich sagen und behaupten. Nicht nur ich von mir. Die Motivationssysteme gilt es zu wecken. Das ist das, was Gott meint, wenn er sagt, wir sollen uns anreizen zu guten Werken. Sie rufen Sehnsucht nach mehr hervor. Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der Mensch. Zumindest was unsere Gemeinschaft hier angeht, wenn wir aus der Nähe zu Gott kommen, dann ist das beste Motivationssystem, die beste Droge der Mensch für den Menschen. Wenn ich erkenne, warum wir zusammen sind und was Beziehungskompetenz bedeutet. Das nächste ist gemeinsames Handeln. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Etwas ganz konkret miteinander zu machen, ist ein meist völlig unterschätzter, tatsächlich aber in hohem Maße beziehungsstiftender Aspekt. Gemeinsame Aktionen, die in motivierende Richtung gehen, sind angezeigt. Das heißt, auch der Bau ist so eine Sache. Das Putzen in der Gemeinde ist so eine Sache. Das Catering, Kaffee und Kuchen, alles, was damit zusammenhängt, das ist einfach, gehört dazu. Also deswegen, der Punkt ist ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Vielleicht ist es ganz gut so. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft. In verschiedenen intelligenten Simulationsexperimenten fand man heraus, dass der Mensch prinzipiell auf Kooperation und Fairness angelegt ist. Halleluja! Die Wissenschaft erkennt, was Gott gemacht hat. Das ist doch mal eine Herausforderung, oder? Das müsste man eigentlich mal diesem Jochen Bauer schreiben, dass er das jetzt entdeckt hat, was die Bibel schon seit was weiß ich wie vielen Jahrhunderten kennt und seit Beginn der Schöpfung Gott einfach so gesetzt hat. Wir sind auf Kooperation und Fairness angelegt. Allerdings mit einer interessanten Einschränkung. Kooperation ist nur dann eine optimale Strategie, wenn der Mensch im Falle einer Nicht-Kooperation des Partners Gleiches mit Gleichem zu vergelten bereit ist, sagt die Wissenschaft. Das heißt, und da irrt Jochen Bauer, er sagt, wenn dich einer schlägt, dann schlag zurück und sag, ich arbeite aber trotzdem mit dir zusammen. Die Bibel sagt, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte auch die linke hin. Und sei trotzdem kooperationsbereit. Jesus sieht das eben ganz anders. Und sein Weg ist der einzige, der Beziehungen gelingen lässt. Demnach lautet seine universale Erfolgsstrategie für gelingende Beziehungen so. So es an dir liegt, sei freundlich zu jedermann. Sei primär und als erster bereit zu kooperieren. Da, wo du in einer Beziehung verletzt wurdest, darfst du das äußern. Darf das geäußert werden. Ich fühle mich verletzt durch das, was du gesagt oder getan hast. Dazu auch gesunde Grenzen setzen. Ich möchte nicht so behandelt werden. Sei nicht nachtragend. Jesu Weg ist die Vergebung. Wie oft? 7 mal 70 mal. Und wieder die Bereitschaft, erneut Beziehung zu wagen. Gott macht das auch. Wenn ich wieder das Gleiche an Mist gebaut habe und Vergebung brauche, dann sagt er, ich vergebe dir, komm, wir versuchen es nochmal. Und das ist das, was Gott auch möchte, dass wir es untereinander tun, dass wir es nochmal probieren. Das bedeutet aber auch, dass ich mich wieder darauf einlassen muss, eventuell wieder verletzt zu werden, weil mein Gegenüber das nicht so schnell lernt. Aber wenn wir da eben aufhören und nicht mehr kooperativ sind, dann werden wir auch nicht erleben, dass Veränderung geschieht. Eine gute, durch Heiligung entwickelte Beziehungskompetenz trägt dazu bei, den Stress, der aus belasteten Beziehungen erwächst, zu vermindern oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ist dir das auch schon mal so gegangen? Du hast ein schwieriges Gespräch vor dir und dann gehst du da hin und ich weiß nicht, was bei rauskommt. Flaues Gefühl im Magen, Flugzeuge in einer komischen Art und Weise, also nicht vom Verliebtsein her, sondern eher diese komischen Flugzeuge, die so wie so Düsenjets da rumdonnern und dir einfach ein flaues Gefühl vermitteln. Und deine Stimme fängt sogar an zu zittern, wenn du sprichst, weil das, was dir auf dich kommt, es ist unangenehm, es ist schwierig. Und dann kommt mir dahin, das ist das, was es bedeutet, dann auch in ein solches Gespräch aufgrund gewachsener Beziehungskompetenz entspannt reinzugehen. Du bist mit Jesus. Jesus ist dir nah. Und das ist dein Glück. Er ist mit dir. Dahin geht es, wo Gott uns entwickeln möchte, dass wir in eine solche Situation reingehen können, dass wir unangenehme Dinge in einer entspannten Situation ansprechen können und nicht darunter kaputt gehen. Er hat kein Interesse daran, dass wir im Stress leben und unter Druck. Jedenfalls nicht in der Art und Weise. Und als letztes das Verstehen von Motiven und Absichten. Und ich kann euch sagen, wenn die ersten fünf nicht funktionieren, dann funktioniert die gar nicht. Funktioniert nicht. Dieser Punkt ist die Königsklasse der Beziehungskunst und gelingt nur, wenn auch die anderen fünf Komponenten eingelöst sind. Motive, Absichten oder Abneigungen richtig zu erkennen und anzusprechen, ist entscheidende Voraussetzung dafür, bei anderen Potenziale zu entfalten. Das heißt, das, was ich dem anderen gegenüber bringe, soll hilfreich sein. Hilfreich zum Wachstum. Und nicht, das hast du falsch gemacht, das musst du anders machen. Das steht in der Bibel, das ist Sünde, das geht nicht, wir müssen Sünde ansprechen, aber auf eine Art und Weise, dass es dem anderen hilft, da rauszukommen. Aber nicht aufgrund des Buchstabens abzuurteilen. Dann ist es möglich, und in einer Beziehung mit emotionaler Resonanz und diesen ganzen anderen Faktoren sich zu entwickeln in einer Art und Weise, dass du plötzlich frei wirst von Dingen, die dich vielleicht schon lange gefangen gehalten haben. Dann hast du plötzlich etwas tatsächlich losgelassen und es hat kein Gummiband mehr. Das ist das, was Gott wiederum meint und ich wiederhole mich da gerne. Wir sollen uns anreizen zu guten Werken. Um jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch des Gesprächs. Also nach Aktenlage entscheiden, weil da steht ja in der Bibel, das ist falsch, raus. Ohne mit den Personen oder mit der Person gesprochen zu haben, ohne in einer Beziehung gestanden zu haben, die es erlaubt, sich überhaupt ein Urteil zu bilden, ist das nicht möglich. Wo Beziehungen zwischen dir und anderen, insbesondere in der Gemeinde, schwierig sind und man den Rat gibt, doch einmal miteinander zu sprechen, hört man oft den von einem resignierten Achselzucken begleiteten Stoßseufzer, mit ihm oder ihr kann man gar nicht reden. Also das habe ich auch schon oft gehört. Haben also andere schon über mich gesagt. Und ich möchte euch wieder mal den Mut machen, lasst euch mal drauf ein, vielleicht hat sich ja tatsächlich was verändert. Der häufigste Grund dafür ist die Angst vor neuen Schwierigkeiten und Verletzungen. Diese Angst gilt es mit dem Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit zu überwinden. Aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen. Wir können uns Vorsätze nehmen, wie wir wollen. Es ist aus eigener Kraft nicht zu schaffen. Eine verständliche Sparmaßnahme unseres Gehirns ist, durch den Sündenfall aktiv geworden, dass es sich immer wieder neues Verstehen erspart und stattdessen anderen Menschen Motive und Absichten nach einem Schema unterstellt, Stichwort Prägung. Das Ergebnis im Hinblick auf aktuelle Beziehungen ist dann nicht selten verheerend. Das heißt, wenn der andere sich tatsächlich verändert hat, aber du ihn auf dem Lower Level interpretierst, gibst du ihm keine Chance, dass diese Veränderung auch wirklich dauerhaft in seinem Leben sich manifestieren kann. Also auch offen zu sein, dass mein Gegenüber sich verändert hat und dass Gott mit dem anderen auch unterwegs ist wie mit mir. Das ist eine grundsätzliche Einstellung, die ich mir zu eigen machen kann und die hilfreich ist. Und darum gilt einfach, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Nicht das, was ich hier in meinem Brain denke, was ich mein Verhalten gelernt habe, ist das, was letztendlich maßgeblich ist, sondern das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Und das ist wesentlich größer als das, was ich hier denken kann, was du denken kannst, was du erlebt hast. Gott ist mehr. Und deswegen brauchen wir einander, um mehr zu haben, damit wir von dem, wo wir alle wie durch einen Schleier sehen und erst erkennen, wenn wir das Vollkommene haben, wenn wir bei Jesus sind, dass wir jetzt diesen Schleier einfach uns gegenseitig zugestehen, aber dass wir anfangen, uns gegenseitig unsere Schleier ganz vorsichtig zu lupfen und mal drunter zu gucken. Das ist das, was Gott meint, wenn es um Beziehungskompetenz, wenn es um Heiligung geht, dass wir Gott nahe sind und dann erfahren wir Glück. Beziehungen gelingen nicht automatisch, schon gar nicht nach dem Sündenfall. Ziel für gelingende Beziehungen ist das durch Paulus im Einklang mit Jesus formulierte Ziel: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir sind hier als Gemeinde angetreten vor 25 Jahren mit einer Vision, wo drin steht, jetzt habe ich den Zettel nicht mehr, habe ich extra eingepackt hier mit der Vision, da ist er doch. Lobpreisaltar. Mittlerweile ist jedem bekannt, der hier entfernt mit der Gemeinde zu tun hat, das ist eine Gemeinde, wo Lobpreis ein Schwerpunkt ist. Aber dieser Lobpreisaltar, wenn ihr erinnert, die da waren, erinnern sich vielleicht mal, dass Reinhard Laube mal darüber gepredigt hat, dass der Lobpreisaltar die Personen sind, die hier zusammenkommen. Und dann versteht sich auch die weitere Vision, die wir als Gemeinde haben, Gemeinschaft, persönliche Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden. Und dann steht da Wachstum nach innen, persönliches, geistliches Leben, nach außen Wege suchen und Ebene, damit Menschen Gott kennenlernen können und dass wir zuerst, und das nicht durch irgendwelche Maßnahmen und Aktionen, sondern zuerst durch authentisch gelebtes Christsein. Wir sind so, wie wir sind, dazu dürfen wir stehen. Und wir sind mit Gott unterwegs und er möchte uns auf ein nächstes Level heben. Das heißt, alles in allem greift Lobpreis, Beziehung, Gemeinschaft, das greift alles ineinander. Denn Lobpreis alleine am Sonntagmorgen oder bei den Veranstaltungen, wo wir uns treffen, ist nicht das, was Gott unter Lobpreisaltar versteht, sondern dass wir hingehen nach Römer 12, unser vernünftiger Gottesdienst, unser Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Also, so, oder so ähnlich steht es da. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Aber das ist das, was Gott darunter versteht, wenn er von Lobpreis redet. Und das ist das, wenn wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam da hineinwachsen. Vergebung und Kooperationsbereitschaft lassen sich nur unter der Kraft und Führung des Heiligen Geistes gestalten. Aus eigener Kraft kriegen wir es nicht hin. Und zum Schluss komm zu Gott und bitte ihn, deine Beziehungskompetenz nach seinem Plan wachsen zu lassen und stelle dich ihm dafür zur Verfügung. Gib ihm dein Leben immer wieder, Stück für Stück, ganz. Und das ist das, was ich euch heute Morgen mit auf den Weg geben möchte, dass wir uns erneut und immer wieder dieser Herausforderung stellen in der Beziehung zueinander, dass unsere Beziehungskompetenz wächst. Und wie gesagt, es ist nicht die Beziehungskompetenz deines Gegenüber, sondern deine Beziehungskompetenz, die Gott verändern und stärken will. Und wo er mit dir auf ein nächstes Level gehen will, auf dem, wie er dich führt, in der Gemeinde, auf dem gemeinsamen Weg. Ich möchte Mut machen, dich neu darauf einzulassen. Amen.